Ich lese aus Galater Kapitel 3, Verse 1 bis 14. Der Galaterbrief, falls ihr so ein Ding noch nie in der Hand hattet, Neues Testament, ganz weit hinten, Briefe des Paulus. Paulus schreibt: Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch mal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündigt wurde? Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht: Durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift: Verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz: Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Vater, danke für dein Wort. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du da bist, dass du mir hilfst. Ich kann das gar nicht. Und du musst es machen und ich bitte dich, dass du alles rausnimmst aus dem Skript, was du gar nicht haben willst hier und dass du mir Sachen in den Kopf gibst, die aber hierher gehören. In Jesu Namen, Amen. Okay, ich habe ein bisschen mit Markus geschnackt und habe gehört, ihr seid eigentlich mitten in einer neuen Predigtreihe und zwar, ich hoffe, ich kriege das zusammen, gegen die Selbstoptimierer und für die Zerdrückten, Zerknirschten, okay, super, super Slogan. Finde ich großartig. Eigentlich passt die Predigt mitten da rein. Das ist genau das, worum es heute geht. Und vielleicht habt ihr das, ihr habt gemerkt, Galaterbrief. Paulus schreibt diesen Brief so grob 50 nach Christus. Und ganz interessant, Galatien ist natürlich eine Region in der heutigen Türkei. Und zwar um das Zentrum Ankara rum. Das hieß damals Ankyra und wurde ursprünglich von Römern und Kelten besiedelt. Und diese Region Galatien ist das heutige, ist so um diese Region Ankara drum eigentlich. Und was der Hintergrund ist: Paulus war rumgereist und hatte dort das Evangelium gepredigt und durch Gottes Wirken ist seine Kirche entstanden. Und dann ist Paulus weitergereist, der hatte immer viel zu tun, der ist auch nie lange an einem Ort geblieben eigentlich, bis auf wenige Ausnahmen. Und was passiert ist, es gibt eine richtig fette Krise, richtig dicke Krise. Und Paulus ist nicht da, aber er setzt sich hin und schreibt einen Brief. Er schreibt einen Brief, um diese Krise irgendwie zu managen, um Hilfestellung zu leisten. Und der Text, den wir heute haben, ist so mitten im Brief drin, aber ist einer der zentralen Texte des ganzen Briefes. Und bevor ich loslege, möchte ich mit einer Anekdote starten. Anekdote. Eine Mutter brachte ihren kleinen Sohn zu dem berühmten Mahatma Gandhi. Kennt ihr Gandhi? Gandhi? Gut. Und er sagte: Mahatma, du musst diesem Sohn sagen, er soll weniger Zucker essen. Eigentlich kein Zucker, weil das ist so ungesund. Gandhi überlegte kurz und sagte: Alles klar, komm in 2 Wochen wieder. Die Frau war ein bisschen verwirrt, aber Gandhi war eine Respektsperson, also hat sie gesagt, alles klar, mache ich. Und ist weggegangen. Und dann kam sie nach 2 Wochen wieder und sagte, Gandhi, hier bin ich, da ist mein Sohn, was ist nun? Und Gandhi guckte den kleinen Sohn an und sagte, iss nicht so viel Zucker. Und die Frau bedankte sich und war dabei rauszugehen. Und dann dachte sie, das ist irgendwie eine komische Geschichte jetzt. Und dann drehte sie sich nochmal um und sagt, Gandhi, warum konntest du das nicht vor 2 Wochen sagen? Das war doch jetzt nicht so schwer. Und Gandhi sagt, stimmt, aber vor 2 Wochen habe ich selber noch Zucker gegessen. Und so geht's mir heute. Deswegen, der Text ist so einfach wie, iss nicht so viel Zucker, aber doch so kompliziert, dass man eigentlich ein ganzes Leben braucht, um das umzusetzen. Und deswegen würde ich heute am liebsten zu euch sagen, kommt doch mal bitte in 2 Wochen wieder und dann reden wir nochmal über den Text. Mache ich nicht, aber so das als Rahmen dafür. Okay, der Text ist sehr vollgepackt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ob euch ganz viele Fragen kamen, als ihr den so gelesen bekommen habt. So ging es damals mir, als ich mich damit vorbereitet habe. Und es steckt eigentlich so viel drin, dass man sich irgendwie eine ganze Woche lang darin beschäftigen könnte. Aber der Kern des ganzen Textes, der Kern dieses Abschnittes, befindet sich in den Versen 9 und 10. Und da heißt es, daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gerettet werden, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. So, das ist der ganze, darum geht's eigentlich, die ganze Zeit. Und Paulus steht hier eigentlich, stellt 2 Lebensprinzipien, 2 Weltanschauungen einander gegenüber. Und diese Weltanschauungen sind extrem verschieden, ganz, ganz, ganz extrem verschieden, so weit links und so weit rechts, wie es nur geht. Ja, und die Frage, die er eigentlich stellt, ist, was ist dein Anker und Schwerpunkt im Leben? Was gibt dir Halt? Was gibt dir Zufriedenheit? Was ist deine Hoffnung? Worauf setzt du dein ganzes Vertrauen im Leben? Dass alles gut sein wird am Ende und auch währenddessen. Und er stellt 2 Prinzipien gegenüber und das eine Prinzip ist extern und das andere ist intern. Ja, das eine ist extern, das andere ist intern. Entweder, sagt er, vertraust du auf dich intern, entweder vertraust du darauf, dass du es packst. Du kriegst eine Liste an Sachen, die du tun musst und wenn du das packst, dann geht's dir gut und du stehst morgens auf und sagst, tschakka, ich schaff das. Oder du vertraust auf ein externes Prinzip und dann geht's nicht mehr um das, was du tust. Und das sind auch die 3 Punkte, die ich mitgebracht habe. Das erste Punkt, Vertrauen auf sich selbst. 2. Punkt, Vertrauen auf Gott. Und 3. Punkt, Leben als Christ, wie geht das eigentlich? Ja, 1. Punkt, Vertrauen auf sich selbst. 2. Punkt, Vertrauen auf Gott. 3. Punkt, Leben als Christ, wie geht das eigentlich? Okay. 1. Punkt. Vers 10 und 9 haben wir eben gelesen und es ist euch, ich habe schon gesagt, es geht eigentlich darum, was ich selber schaffe, was ich selber leiste. Ja, meine eigenen Fähigkeiten, das, was ich mitbringe. Und ganz wichtig ist, wenn man seine Hoffnung auf etwas setzt, dann bedeutet das eigentlich nicht weniger als seine ganze Zufriedenheit und seine ganze Erfüllung im Leben darauf zu bauen. Ja, und das, worauf ich mich letztlich verlasse, ist mein Fundament im Leben. Ja, es ist der Anker und meine Basis. Und ich vertraue darauf, dass es mir als Mensch einen Wert gibt, mir Zufriedenheit spendet und mich trägt und definiert. Und das ist nichts anderes, wenn ihr jetzt mal so ein bisschen rumhört, mit Lebensberatern sprecht oder vergleichen Religionswissenschaftlern, das ist nichts anderes als ein Versuch der Selbsterlösung. Ja? Ist nichts anderes als ein Versuch der Selbsterlösung. Und der Hintergrund war, die Galater hatten von Paulus das Evangelium gehört und sie hatten es geglaubt. Und dann sind aber, nachdem er weitergereist war, andere jüdische Experten gekommen, die sehr gut das Gesetz kannten und so weiter. Und die hatten gesagt, sag mal, was ist denn hier los? Was glaubt ihr denn da für ein Quatsch? Das kann ja gar nicht angehen. Und das Hauptding, woran sie sich gestoßen hatten, war gar nicht, dass sie jetzt an Jesus glaubten. Ja, das ist schon okay, könnt an Jesus glauben. Aber das, wo ist das Gesetz? Das jüdische, das Gesetz, so. Und das Gesetz, von dem hier immer die Rede ist, ist das Gesetz, das Mose 1500 vor Christus aufgeschrieben hatte, ja. Und das sind so die ersten 5 Bücher, wenn ihr das Ding aufschlagt, so die Bibel, die ersten 5 Bücher, das ist das Gesetz. Und es sind nicht nur die 10 Gebote, es sind viele, viele 100 Regeln, die ganz genau sagen, was ihr essen dürft, wie ihr kochen müsst, was man trennen muss, was man tragen darf, mit wem man essen darf, wann man wohin gehen darf und so weiter und so weiter und so weiter. Ganz viele Regeln, ja? Und die Leute, die gekommen waren, diese Lehrer, die haben gesagt, ihr könnt doch das Gesetz nicht einfach in den Müll schmeißen. Das geht nicht. Ihr müsst das Gesetz halten. Ihr könnt doch nicht euch einbilden, dass jetzt alles okay ist und ihr müsst jetzt gar nichts mehr tun. Und was passiert war, war, dass die Galater daraufhin gesagt haben, ja, stimmt, ja, das hat Paulus wahrscheinlich vergessen uns zu sagen. Und die haben dann das Gesetz genommen und gesagt, alles klar, wir lesen das und wir halten das, alles gut, regt euch nicht so auf. Und haben gesagt, und was passiert war, war erstens, sie haben sich dieses Gesetz angeguckt und gesagt, erstens haben sie gesagt, ja, wir können die alle halten, weil müssen wir ja scheinbar, also wir können die alle halten. Und zweitens, weil wir die halten können, sind wir von Gott angenommen und geliebt. Ja, erstens, ich kann die alle halten. Zweitens, weil ich das kann, bin ich von Gott angenommen und geliebt. Und wie gesagt, Prinzip Selbsterlösung. Ja? Und Paulus reagiert mit diesem Brief, und es ist ein sehr besonderer Brief, der seinesgleichen im ganzen neutestamentlichen Kanon sucht, weil er geht in keinem anderen Brief so ab wie hier. In allen anderen Briefen, selbst bei den Korinthern, wo es drunter und drüber geht, fängt er mit Lob an und sagt, oh, und schön, dass so viel Tolles passiert ist bei euch. Ja, also, wenn ihr jemanden kritisieren wollt, immer erst das Positive und dann irgendwann könnt ihr dann zum Negativen kommen. Das macht er hier nicht. Er geht direkt in den Text und sagt, was ist denn mit euch passiert? Wer hat euch denn verzaubert? Ja, spinnt ihr? Seid ihr so blöd? Wirklich, das ist ganz, manchmal sind unsere Übersetzungen ja frommer als das, was damals steht, gesagt wurde. Aber er regt sich richtig auf. Und der Grund dafür, er hat auch einen guten Grund dafür. Er sagt, das, was ihr hier versucht, das funktioniert nicht. Ja, es funktioniert nicht und es macht euch kaputt. Und das möchte ich euch jetzt eigentlich zeigen, warum das so ist. Paulus sagt in Vers 10, ihr könnt das gar nicht. Es ist unmöglich, Gottes Gesetz perfekt zu halten. Ja, und er sagt, schaut mal, die Erklärung ist ganz einfach. Und ich breche das ein bisschen runter. Egal, ob ihr jetzt an Gott glaubt oder nicht oder was auch immer, es ist eigentlich jedem klar, dass wenn es Gesetze sind, die von Gott irgendwie kommen sollen, dann müssen das Sachen sein, die irgendwas mit Gott zu tun haben. Ja? Das heißt, wenn ich diese Gesetze halte, dann muss ich das für Gott tun und nicht für mich selbst. Also nicht aus Eigennutz, sondern um Gottes Willen. Ja? Für ihn. Aber was die Galater machen, ist ja, die wollten das Gesetz befolgen, um etwas von Gott zu bekommen. Die wollten das tun, damit Gott sie annimmt und liebt, um diese Wertschätzung zu bekommen. Und Paulus sagt, ihr habt schon verloren, bevor ihr angetreten seid. Eure Motivation stimmt nicht. Ihr braucht überhaupt nicht versuchen, die Gesetze zu halten. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Dafür sind sie nicht gegeben worden. Und sie scheitern schon, bevor sie antreten. Und das ist das, was Paulus hier, warum Paulus eben auch so abgeht, glaube ich. Die Grundmotivation stimmt nicht, denn es ist ein egoistischer Grundmotivation. Es ist ein aus Eigennutz tatsächlich. Und die Konsequenz ist, ihr seid verflucht, verurteilt, verraten, verkauft, verflucht. So, darf man heute nicht mehr sagen. Weiß nicht, wie viele so ein bisschen nervös werden bei dem Wort. Also Fluch und so ist ja schon harte Sprache. Pass mal auf, warum Paulus das hier macht. Wenn ihr das lest und vielleicht seid ihr heute hier und denkt, bin so froh, dass ich nichts mit diesem komischen Glauben zu tun habe. Ja, bin so froh, diese ganzen religiösen Gesetze und so bleibt mir fern. Ja, das ist irgendwie 1500 Jahre vor Christus, hast du ja selber gesagt. Archaisch, veraltet und das kannst du in die Tonne treten. Das brauchen wir nicht mehr. Das macht die Menschen kaputt. Und ne, verflucht und Flüche und so weiter, das, wir sind im 21. Jahrhundert. Pass mal auf. Ich habe euch jemanden mitgebracht, eine Stimme aus der Gesellschaft Deutschlands. Und zwar den Zeitautor Christian Schüle. Der hat einen Artikel geschrieben über Selbsterfüllung, ja, über wie man zufrieden lebt. Und in diesem Artikel schreibt er, und ich zitiere jetzt, er sagt, nie war der Glücks- und Erfolgsdruck größer als heute. Wir sind zum Glück verdammt. Wir sind zum Erfolg gezwungen. Wir müssen wir selbst sein. Individualismus ist zum Zwang geworden. Das Individuum wird paradoxerweise zur Anpassung gedrängt, an das große Ideal, individualistisch zu sein. Das Resultat ist ein Individualisierungskonformismus, der die entscheidende Frage elegant ignoriert. Weiß der iMensch überhaupt noch, wer er ist? Ja? iPhone, iPod, iMac, iMensch? Weiß er überhaupt noch, wer er ist? Jeder will sein Ding machen. Und das heißt gleichzeitig, jeder muss auch. Immer geht es um das eigene Profil, die individuelle Persona, die identifizierbare Maske. Ja, Facebook, Twitter und so weiter, ihr Jüngeren wisst das. Permanent souffliert der Geist der Zeit, du musst dich abgrenzen, du musst interessant sein, du sollst einmalig sein. Ja, aber wie soll man das sein, wenn es alle sein sollen? Steckt überhaupt noch Individualismus im Individuum? So, Christian Schüle, kein Christ, schlauer Typ, schreibt diesen Artikel und Leute, er sagt genau dasselbe, was Paulus sagt. Hört ihr das Gesetz? Das ist nicht das Gesetz von Mose, das ist das Gesetz des 21. Jahrhunderts, das Gesetz des Individualismus. Da steckt so viel Zwang drin. Er sagt Erfolgsdruck. Er sagt, wir sind zum Glück verdammt. Verdammt. Recht nah am Fluch dran so. Und wir müssen, und da ist ein Zwang. Und das ist, es ist genau das, was Paulus sagt. Ist das nicht interessant? Moderner Text, 2016. Und das ist das Problem, warum Paulus so abgeht. Er sagt, ihr könnt dieser Kiste, ihr könnt da nicht raus. Ihr seid da gefangen. Ihr könnt vielleicht Gottes Gebot in die Tonne treten, meinetwegen, aber da ist immer ein Gesetz, egal welches. Und Paulus erklärt das in einem anderen Brief, in Römer. Im Römerbrief sagt er, wenn ihr Gott durchstreicht und irgendwie denkt, da wäre ein Vakuum, dann irrt ihr euch, weil da kommt immer irgendwas anderes rein. Weil so sind wir eben gemacht. Das heißt, wenn ihr an irgendwas anderes glaubt, das, was ihr glaubt, das, was euer Fundament ist, wird euch definieren, es wird euch antreiben und es wird euch entweder zufrieden machen oder es wird euch verfluchen. Wenn ihr die Gesetze brecht, wird es euch verfluchen. Das können die Gesetze des Individualismus sein. Ja? Wenn ihr morgens aufsteht und sagt, oh super, und ich bin einzigartig, und abends sitzt, stellt ihr fest, das war heute nichts, dann seid ihr am Boden zerstört. Warum? Weil euer Lebensprinzip intern ist. Ihr müsst euch selbst retten. Ja? Und es funktioniert nicht. Es macht uns kaputt. Und deswegen geht Paulus so ab. Und das ist dieses Ding, wo wir nicht rauskommen. Und wir sind jetzt gerade Ende Januar. Ist ein guter Zeitpunkt, um über den Text zu sprechen, weil wer hat sich alles Neujahrsvorsätze gemacht? Oh, keiner von euch? Alles klar. Eine aufrechte Seele ist im Raum. Hervorragend. Also, Neujahrsvorsätze, ja, ich will nicht mehr rauchen, ich will nicht mehr so viel Party machen, ich will wieder gesünder leben und mich besser ernähren. Und Ende Januar, vielleicht reicht es bis in den Februar, alle Vorsätze über Bord. Ja, das heißt, selbst die Gesetze, die Regeln, nach denen ihr selber leben wollt, ihr könnt sie nicht halten. Es funktioniert nicht. Wir brauchen noch nicht mal über Gottes Gesetz anfangen zu reden. Es funktioniert nicht. Okay, zweiter Aspekt ist mit Egoismus. Wir haben ja gesagt, dass Paulus sagt, wenn ihr Gottes Gesetze befolgen wollt, aus Eigennutz, könnt ihr es schon vergessen. Es funktioniert nicht. Und dieser Egoismus macht auch was mit uns hier, egal was ihr glaubt. Wie gesagt, Egoismus ist ein großes Problem. Und zwar haben das viele Leute aus unterschiedlichen Forschungsfeldern bestätigt. Biologen, Wirtschaftsexperten oder Wissenschaftler sind alle einer Meinung und sagen, der Mensch eigentlich so im Prinzip ist nur am eigenen Wohlergehen interessiert. Ja, die Wirtschaftsleute nennen das Gewinnmaximierung. Ja, also bringt mir diese Freundschaft noch was? Wenn nicht, nee, dann nicht. Oder bin jetzt mit der und der zusammen, sieht die noch gut aus? Wenn nicht, suche ich mir eine neue. Gewinnmaximierung. Es geht nur um meinen Vorteil. Es geht um mich, um mein Wohlergehen. Ja? Und alle Menschen sind so, sagen säkulare, nichtgläubige Leute. Und das Ding hat ein Problem. Ich habe euch noch einen zweiten Typen mitgebracht, eine zweite Stimme aus der Gesellschaft, diesmal aus den Vereinigten Staaten. Und der hat Andrew DeBanco, ist ein Soziologe, und der hat den amerikanischen Traum so richtig auseinandergenommen. Hat ein Buch geschrieben, ein dickes Buch. Und da drin schreibt er was sehr Interessantes. Und er sagt, durch Hoffnung sind wir Menschen in der Lage, dem lauernden Zweifel zu entkommen, dass all unser Treiben und Wirken nichts mehr ist als unsere letzten Zuckungen, während wir auf den Tod warten. Entschuldigung, ich wollte euch nicht den Tag vermiesen. Das hat er geschrieben. Ja? Hoffnung. Und dann sagt er aber weiter, um Hoffnung zu besitzen, braucht man etwas, das wichtiger ist als man selbst. Das wichtiger ist als seine selbstsüchtigen Wünsche, wofür es sich lohnt zu leben und zu sterben und zu opfern. Seht ihr das Problem? Wenn es nur um mich geht, dann habe ich keine Hoffnung. Und ich glaube, dass es vielen Menschen heute so geht. Es ist eine gewisse Hoffnungslosigkeit, die sich breit macht. Obwohl wir alles haben, obwohl es uns gut geht. Und das ist jetzt auch kein neues Prinzip, obwohl Andrew DeBanco heute noch lebt. Kant hat das auch schon gesagt, Immanuel Kant, ja, großer Philosoph, hat gesagt, ihr müsst euer Leben so leben, dass wenn man aus euren Lebensprinzipien gesellschaftliche Gesetze macht, dass wir eine wunderbare Gesellschaft haben, in der alle miteinander klarkommen. Ja, das ist das Kantsche Prinzip. Funktioniert nicht, weil wir solche Egoisten sind. Ja, aber ihr müsst euch klar machen, ich meine, wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Ne? Also wir haben ja jetzt Trumpland, das heißt ja nicht mehr USA, es wird bald umbenannt. Trumpland, wir haben Putin in Russland, wir haben die AfD in Deutschland, wir haben sehr, sehr interessante Zeit global. Es geht immer mehr um die eigenen nationalen Grenzen und so weiter und so fort. Man muss sich klar machen, dass es gibt diese Regeln, und nehmt Immanuel Kant oder nehmt DeBanco, wenn diese Regeln, so wie ihr lebt, denkt dran, was passieren würde, wenn ihr das zu Gesetzen macht, gesellschaftlichen Gesetzen, ja? Das heißt, wenn Leute irgendwie flüchten müssen, weil irgendwo Krieg ist und wir sagen, nee, das können wir nicht, Überfremdung und so geht gar nicht, was auch immer ihr da glaubt, Das würde bedeuten, dass wenn die umgekehrte Situation eintritt und wir hier Krieg haben, dass wir sagen, nee, wir wollen aber auch nicht, dass andere uns aufnehmen. Ja? Warum soll es mir denn besser, also ne, das ist ja, ihr versteht das schon. Und ihr merkt, das funktioniert nicht, weil eigentlich wollen wir, dass es uns immer ein bisschen besser geht. Dass es für mich ein bisschen besser ist als für den anderen. Und das ist ein großes Problem. Und deswegen sagt Paulus, das funktioniert nicht. Ihr könnt nicht versuchen, das Gesetz zu halten. Ja, Paulus fürs mosaische Gesetz, aber es ist egal welches Gesetz. Ihr werdet euch kaputt machen. Das Gesetz wird euch kaputt machen, es wird euch verfluchen. Es gibt noch einen zweiten Grund, der ist sehr subjektiv. Wenn ihr eure Hoffnung auf eure eigenen Leistungen setzt, macht einen das kaputt, weil man ständig in Sorge, Angst und Unsicherheit lebt, ob man die auch wirklich, diese Ansprüche auch wirklich erfüllt hat. Man ist eigentlich nie sicher, ja. Und mir ist das ganz deutlich geworden, als ihr habt ja gehört, ich bin Physiker gewesen, habe dann auch am Gymnasium gearbeitet und habe in der Oberstufe viel Mathe und Physik unterrichtet. Und die Begegnung werde ich nie vergessen. Da kam eine Schülerin zu mir, eine sehr gute Schülerin, wirklich Leistungsträger des Kurses, und sagte zu mir: Wissen Sie eigentlich, Herr Illery, ich kenne kein Mädchen in der Oberstufe, was nicht täglich oder wöchentlich beim Psychotherapeuten ist. Da ich so, alles klar. Wieso? Du auch? Wieso? Dir geht's doch gut. Und sag, ja, ich auch. Und der Grund ist, es ist zu viel Druck. Wir schaffen das alles nicht mehr. Wir wollen in der Schule gut sein. Wir wollen hübsch aussehen. Ich stelle mich jeden Morgen auf die Waage und guck, wie viel ich wieg. Und wenn das zu viel anzeigt, ist mein Tag schon ruiniert. Und dann wollen wir bei den Jungs gut rüberkommen. Es ist zu viel Druck. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Ja, sie sagt genau das, was Paulus sagt. Der Druck ist zu groß. Und es macht uns kaputt. Es gibt keine Hoffnung mehr. Keine Hoffnung mehr. Ich gebe euch mal einen Einblick, wie das bei mir war. Ich bin in einer sehr guten Familie aufgewachsen. Meine Eltern haben versucht, den bestmöglichen Job zu machen. Aber ich bin ja hier aufgewachsen. Meine Eltern sind nach Deutschland gekommen mit sehr guten Leistungen, aber haben festgestellt, dass hier ziemlich viel Rassismus war. Systemischer, so in den 60ern, 61, 62. Und als ich geboren wurde, haben die immer gesagt, wenn du es hier zu irgendwas bringen willst, musst du besser sein als alle anderen. Du musst besser sein als alle anderen. Sonst wirst du in diesem Land nichts. Und ich bin in so einem Leistungskultur-Ding groß geworden. Leistung ist mein Prinzip, so tick ich. Ich trete nicht an, um Zweiter zu werden. Das ist tief drin. Und aus nachvollziehbaren Gründen. Aber ich lebe ständig mit der Sorge und Angst, dass irgendwas, was ich mache, nicht gut genug ist. Ja? Vor ein paar Jahren, als ich mich beruflich verändert habe, also ich habe ja dann eigentlich meine Doktorarbeit in Physik gemacht und so weiter, und dann war irgendwie klar, okay, du musst Pastor werden. Da habe ich angefangen, Theologie nochmal zu studieren nebenbei und habe dann irgendwie meinen Master geschrieben. Und ich saß vor diesem Monitor und war wie gelähmt. Weil das, was ich geschrieben, ich habe einen Satz geschrieben, habe ich wieder weggemacht. Dann habe ich ihn wieder hingeschrieben, dann habe ich ihn weggemacht, weil ich dachte, vielleicht ist es nicht gut genug. Vielleicht ist das nicht einzigartig. Ja? Und es ist eine, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr, vielleicht bin ich ja nur komisch, ja? Vielleicht geht's euch besser. Ich hoffe es. Aber diese Angst lähmt uns. Ja? Sie lähmt uns und sie macht uns kaputt. Und deswegen geht Paulus hier so ab. Okay. Erster Punkt, Vertrauen in sich selbst. Zweiter Punkt, Vertrauen in Gott. Um Paulus zu erklären, was er hier eigentlich erklären will, nimmt er die Hauptfigur des Alten Testaments. Er nimmt Abraham. Ja? Abraham ist wichtig für jede Religion, egal welche der drei monotheistischen zumindest. Hauptfigur. Und er nimmt Abraham, es ist die Gründerfigur auch des Judentums, und in den Versen 6 bis 9 sagt er, wie war das denn bei Abraham? Ja, worauf hat Abraham sein Vertrauen gesetzt? Und eigentlich macht Paulus hier was ziemlich Fieses. Er nutzt die Geschichtskenntnisse, die er hat, zu seinem eigenen Vorteil, weil Abraham zu seiner Zeit gab es das Buch Mose noch gar nicht. Die Gesetze waren noch gar nicht aufgeschrieben. Ja, das war erst ein paar hundert Jahre später. Und das ist natürlich eine fiese Frage, aber was er sagen will ist, Leute, wie hat das denn euer Religionsbegründer gemacht? Wie hat Gott mit ihm Freundschaft geschlossen? Weil er die Gesetze alle befolgt hat? Oder was war das Prinzip? Und das ist eben das Problem. Abraham lebte 640 Jahre, bevor Gott Mose die Gesetze gab. Und er konnte sich überhaupt nicht auf dieses Gesetz verlassen. Weil es gab es schlicht nicht. Und deswegen sagt der Paulus sagt, Leute, hier liegt ein Missverständnis vor. Das Gesetz kann euch nicht helfen. Ja, wenn ihr euch auf das Gesetz verlasst, seid ihr verflucht. Seid ihr verlassen. Und zu keiner Zeit, weder bei Abraham noch später, haben die Leute das so verstanden, dass sie ihr Vertrauen auf diese Gesetze, auf die eigenen Fähigkeiten gesetzt haben. Okay, was macht der Abraham so? Vers 6, Abraham glaubte an Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Und in Vers 9 wiederholt das nochmal und sagt, er setzte sein Vertrauen auf Gott. Okay, Wenn wir das lesen, lesen wir das manchmal durch unsere fromme Brille. Was das nicht heißt, war, dass Abraham perfekt war. Abraham war nicht perfekt. Er war eine zerbrochene menschliche Figur, wie wir alle, und sein Glaube hatte tiefe Abgründe. Ja, Gott hat ihm was versprochen und Abraham hat gelacht. Da so, ja, klar, ich bin 90, wie soll ich nur noch Kinder kriegen? Geh doch nicht, ich bin doch nicht doof. Ja, die haben damals auch denken können, haben auch große Schwierigkeiten gehabt, das zu glauben. Wir lesen manchmal, denken, Abraham war so ein krasser Gottesheld, der wusste alles. Abraham wusste, dass er Fehler hatte, er wusste, dass er Sünde hatte und er wusste, dass er sich bei Gott nichts verdienen kann durch seine eigene Leistung. Und er wusste, dass wenn er vor Gott gerade stehen müsste für all das, was er so gemacht hat, dass er niemals, das könnte er gar nicht aus seiner eigenen Leistung. Oder nehmen wir Paulus selbst, anderes Beispiel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine persönliche Theorie, warum Paulus hier so abgeht auch. Paulus, glaube ich, kann das sehr gut nachvollziehen, was hier passiert, dass man sich auf seine eigene Leistung verlässt. Paulus schreibt in einem anderen Brief, im Philipperbrief schreibt er, als er sich rechtfertigen muss vor anderen Lehrern, schreibt er, Zitat, daher hätte gerade ich allen Grund, mich auf meine Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie das Gesetz es vorschreibt, das Gesetz des Mose, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamins, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigt sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer, für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Paulus war der Erste, der Christen umgebracht hat, der sie verfolgt hat. Das war Paulus. Hieß damals ein bisschen anders. Er sagt weiter, ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten makellos. Und dann geht er weiter und sagt, und zieht ein Fazit und sagt, aber ich erachte das alles für Dreck. So, wenn ihr in der Leistungsorientierten... Dreck ist wieder sehr... Denkt, wow, krass, Paulus, super, hast du toll gemacht. Dann sagt er, ich erachte das alles für Dreck. Und Leute, Dreck ist wieder sehr vornehm ausgedrückt. Das richtige Wort hier ist Exkremente. Ja, ich sage das jetzt nicht auf Neudeutsch. Das ist das, was Paulus sagt. Und menschliche Exkremente sind noch nicht mal zum Düngen gut, hat mir mein Landwirt gesagt. Ich bin ja ein Stadtkind, ich weiß das nicht. Aber es ist zu nichts gut. Und wenn Paulus das sagt, Leute, Paulus gehörte zur absoluten Elite. Der sprach 5 oder 6 Sprachen fließend. Er kannte die Philosophen, obstruseste Philosophen in Griechenland. Zitiert die frei aus dem Kopf. Der war extrem belesen angesehen. Ein Professor unter Professoren. Ein Harvard-Absolvent, wenn ihr so wollt. Ja, Elite-Uni mit den besten Karriereaussichten. Und er kommt hin und sagt, das ist alles Dreck. Das ist nix. Zu nichts zu gebrauchen. Warum macht er das? Ehrlich? Worauf setzen Abraham und Paulus ihr Vertrauen? Was glauben sie? Wir lesen in Vers 6, und das wurde ihm, Abraham, als Gerechtigkeit angerechnet. Und die Gefahr hier ist wieder, dass wir da was reinlesen, was da nicht drinsteht. Grammatisch, wenn ihr das Griechischen lest, wird deutlich, dass das nicht Abrahams eigene Gerechtigkeit ist. Ja, das ist nicht so zu verstehen, dass es heißt, dass Gott zu Abraham sagt, ja, Abraham, du hast ja viel Mist gebaut, aber ne, ab jetzt machst du alles richtig und deswegen sind wir wieder Freunde. Und Abraham tat dann alles, was das Gesetz vorschreibt. So ist es nicht zu verstehen. Ja, es ist eine externe Gerechtigkeit, etwas, was von außen geliehen wird. Dritter Punkt. Leben als Christ, wie geht das? Okay, die meisten Weltreligionen funktionieren wie ein Bankkonto. Hast du schon mal gehört? Bankkonto habt ihr alle. Ihr kommt zur Welt mit 0. Wenn ihr ganz besonders süßes Baby wart, habt ihr vielleicht plus 10, aber recht nah an der 0. Und das ganze Ziel ist, dass ihr so viele Pluspunkte sammelt, wie es eben geht. Und wenn ihr was verbockt, dann werden euch aber auch Punkte abgezogen. Ja, also es gibt auch Minuspunkte. Und am Ende des Lebens habt ihr hoffentlich so viele Pluspunkte, wie es geht, damit ihr es irgendwie packt. So, ja. Und so funktioniert eigentlich das meiste, die meisten Religionen. Das Problem ist, die Annahmen in dieser Analogie sind falsch und es funktioniert nicht. Wir haben das schon gesehen. Es gibt keine Pluspunkte, weil das meiste, was wir tun, eigentlich alles, was wir tun, tun wir aus Eigennutz. Und da sagt Gott, dafür gibt's keine Pluspunkte. Tut mir leid, so funktioniert das nicht. Und trotzdem, das ist das Problem, in dem wir stecken. Und Paulus und Abraham haben erkannt, haben 3 Dinge gemacht. Und das sind so die 3 Dinge, die das Leben als Christ auszeichnen. Das erste ist, sie haben erkannt, dass all ihre Leistungen in Gottes Augen nichts mehr sind als Dreck. Ja, zu nichts nütze. Sie sahen ein, dass sie hoffnungslos verschuldet waren in diesem Bankkontomodell, also endloses Minus und nicht in der Lage, da je wieder rauszukommen. Erster Punkt, was sie gemacht haben. Zweitens, sie kapitulieren. Sie geben auf, sie hören auf, sich auf ihre eigenen Leistungen zu verlassen und die Hoffnung zu haben, da je wieder aus eigener Kraft rauszukommen. Und das Dritte ist, Gott zahlt. Sie kriegen eine geliehene Gerechtigkeit. Nicht, weil sie es verdient haben, sondern aus Gnade, als Geschenk. Ja? Externes Prinzip. Okay, wie funktioniert das? Wie wird man heute schuldenlos? Wisst ihr alle nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Tod oder Insolvenzverwalter. Zwei Möglichkeiten. Fangen wir mit dem Insolvenzverwalter an. Was macht der Insolvenzverwalter? Er kommt und sagt, das hast du richtig schlecht gemacht, du hast ein echt großes Problem, aber weißt du was, ich stelle mich an deine Seite und wir gehen da zusammen durch. Okay? Und die meisten Religionsbegründer waren sowas wie Insolvenzverwalter. Die haben gesagt, pass mal auf, du hast den Weg verloren, aber das ist der Weg. Den musst du laufen. Und ich coach dich ein bisschen, ich sag dir, was du tun musst, aber du musst den Weg gehen. Du musst es tun. Du musst dich selbst retten. Ja? Insolvenzverwalter. Oder, wenn das nicht geht, tot. Wenn ihr Schulden nicht, also wenn ihr sterbt, dann kann das Finanzamt auch kein Geld mehr von euch kriegen. Leuchtet ein, oder? Also, es gibt ja so diese Bücher, da stehen dann eure Namen drin, ob ihr immer schön eure Steuern zahlt und so weiter. Und wenn ihr das gut macht, ist alles gut. Aber wenn ihr es nicht macht, dann stehen da eben euer Name und eben dicke Ausrufezeichen und dann kommt irgendwann Papa Staat zu euch und sagt, das geht aber so nicht. Was können wir denn von ihnen mitnehmen? Ja? Und Tod ist ein guter Weg, da rauszukommen. Und das Witzige ist, dass Paulus genau dieses Bild benutzt im Kapitel davor, um über seine Stellung zum Gesetz zu sprechen. Und er sagt da in Kapitel 2, Vers 19, falls ihr umblättern wollt, aber ich lese es euch auch vor, er sagt, ich bin dem Gesetz gestorben. Ich bin dem Gesetz gestorben, ich bin tot. Ja, Moment mal, aber dann kannst du ja diesen Brief gar nicht schreiben. Also was meint er damit? Er meint, Leute, wir haben mehr als einen Insolvenzverwalter. Wir haben nicht nur jemanden, der uns sterben lässt, denn wenn ihr sterbt, wird euer Name durchgestrichen, ja, dann wird ein Kreuz drin gemacht und dann ihr seid tot, also könnt ihr nicht mehr zahlen. Wir haben jemanden, der seinen Namen da drauf schreibt. Ja? Jemand, der sein, wie funktioniert das? Okay, pass auf. Es geht bei diesem ganzen Schuldenmodell nicht nur darum, dass man verschuldet ist bis ins Endlose und irgendwie zusehen muss, dass man Land sieht, weil das wäre nur halb so schlimm. Dann könnte man sagen, okay, pass auf, ich zahle deine Schulden und jetzt bist du wieder bei Null und jetzt sieh zu, wie du es richtig machst. Ja? Du hast ja daraus gelernt aus deinen Fehlern und jetzt sieh zu, wie du es richtig machst. Aber das nützt uns nichts, weil dann müssen wir uns wieder selber retten. Ja? Der Eigennutz, der Egoismus, der bleibt, der geht auch nicht weg. Nicht so leicht jedenfalls. Wir haben einen Insolvenzverwalter, der sagt, pass mal auf, wir haben keinen Insolvenz, wir haben einen Stellvertreter, Entschuldigung, einen Stellvertreter. Und der sagt nicht, ich komme an deine Seite und wir gehen das zusammen durch, aber du musst es tun. Der sagt, geh mal zur Seite. Geh mal zur Seite und lass mal das Steuer los, weil du schaffst das auch nicht. Lass mich mal machen. Und er schreibt seinen Namen da rein. Das heißt, er zahlt nicht nur unsere Schulden, das wäre die eine Hälfte. Dieser Stellvertreter hat auch so ein perfektes Leben gelebt, dass er uns sein Pluskonto, ja, der reichste Mann des Universums, schreibt uns sein Pluskonto zu. Das ist das Prinzip. Und wer ist dieser Stellvertreter? Das ist natürlich Jesus. Ja, der ganze Abschnitt beginnt mit Jesus und er endet mit Jesus. Und Paulus fängt direkt an und sagt, Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Und am Ende sagt er, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Leute, wenn ihr mal die Religionen studiert und vergleicht, ist es nicht interessant? Die meisten Religionsbegründer sterben erfolgreich, siegreich und in Frieden in ihrem Bett, umringt von ihren Jüngern, und haben was geleistet, ja? Ob das ein Buddha war, der wohl friedlich einschlief und ein Vermächtnis hinterlassen hat, ob das Mohammed war, der den Krieg gewonnen hat und so weiter. Alle sterben sie siegreich und erfolgreich. Und Jesus? Jesus nicht. Jesus stirbt blutig am Kreuz. Von allen verlassen, Familie, Freunde, alle, die ihm irgendwas bedeutet haben. Warum? Warum? Weil er unsere Schulden bezahlen muss. Damit wir nicht mehr endlos verschuldet sind, macht er Folgendes. Er sagt, pass mal auf, ich habe 33 Jahre gelebt und ich habe kein einziges von Gottes Geboten gebrochen. Ich habe sie perfekt gehalten. Jedes einzelne. Und nicht nur gehalten, ich habe weit mehr als das getan. Ich war der perfekte Mensch, das perfekte Ebenbild Gottes. Und habe ein Pluskonto, was so unendlich hoch ist, da kannst du überhaupt nichts mehr falsch machen. Und er sagt, ich schreibe meinen Namen da rein, ich streiche das durch und ich werde euer Stellvertreter. Und das ist, warum Christus blutig stirbt, verlassen von allen anderen. Am Kreuz. Bespuckt, beleidigt, klein gemacht, aus der Familie Gottes rausgeworfen. Am Kreuz ist das nicht mehr sein himmlischer Vater. Er sagt nicht mehr Vater, Vater, sondern er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Beziehung in der Dreieinigkeit ist kaputt. Und Jesus ist aus der Familie rausgeworfen, damit wir reingenommen werden können. Leute, das ist Stellvertretung, das ist Adoption. Und nichts Geringeres als das braucht es. Aber das ist so radikal anders als alle Religionen und Weltanschauungen, die ihr studieren könnt. Es ist radikal anders. Und es ist aber genau das, was wir brauchen. Wie findet man Hoffnung? Was ist euer Anker im Leben? Ihr findet Hoffnung, wenn ihr wisst, dass es nicht auf eure Leistung ankommt. Wenn ihr wisst, dass es nicht darauf ankommt, was ihr tun könnt, um euch zu retten, weil das geht gar nicht. Ihr findet Hoffnung, wenn ihr seht, dass Jesus am Kreuz alles für euch getan hat, was ihr tun müsst. Das macht euch erst frei, ohne Druck zu leben, frei zu sein und Freude zu haben und mit Zuversicht in die Zukunft zu gucken. Ist das nicht völlig anders als alles andere, was ihr je gehört habt? Ihr könnt das Evangelium auf einen Punkt bringen, indem ihr sagt, du bist verlorener und verschuldeter vor Gott, als du jemals gedacht hättest, aber gleichzeitig mehr geliebt und angenommen, als du es jemals zu hoffen gewagt hättest. Diese zwei Sachen. Und ich weiß nicht, ob ihr das glauben könnt. Wenn ihr es nicht glauben könnt, würdet ihr euch nicht wünschen, dass das wahr wäre? Ich glaube, das ist die Antwort auf die Hoffnungslosigkeit für alle Menschen, die wir kennen. Okay, letzter Punkt. Was passiert, wenn ihr das wieder vergesst? Paulus sagt noch ganz viel mehr. Eine Sache muss ich noch erwähnen. Kennt ihr das mit den Cola-Automaten? Ich habe immer ganz viel Erfolg. Ich habe eigentlich nie Münzgeld dabei und auch keinen Scheine und so. Bin so Plastikmensch. Und ich brauche ab und zu mal eine Cola, damit ich nicht einschlafe. Ja? Und dann gehe ich an diese Getränkeautomaten, dann packe ich eine Münze rein. Was passiert? Gar nichts! Ich packe die Münze rein, drücke auf Cola und es passiert nichts. Ich kriege weder mein Geld zurück, noch kriege ich was zu trinken. Was tut ihr? Was macht ihr jetzt? Es ist üblicherweise meine letzte Münze. Ihr redet freundlich mit dem Automaten, gib mir jetzt entweder mein Trinken oder mein Essen. Und wenn das nicht hilft, dann haut ihr dagegen oder ihr tretet oder wie auch immer. Und das ist auch das, was Paulus hier sagt, wenn er sagt, wozu wurde euch eigentlich der Heilige Geist gegeben? Das ist das, was Gott mit uns macht, wenn wir das wieder vergessen. Wenn wir wieder so leben, als müssten wir uns alles verdienen. Als wären wir nicht angenommen vor Gott. Als müssten wir uns unsere Gerechtigkeit verdienen, indem wir Gesetze halten. Seien es die oder eure eigenen oder was weiß ich nicht. Gott schüttelt und rüttelt an diesem Automaten. Er rüttelt an euch und sagt, du bist jemand. Du hast ein Erbe. Ich habe dich frei gemacht. Du brauchst das nicht mehr tun. Warum lebst du so, als ob? Ja? Und das ist ganz wichtig. Und ich will kurz enden mit einem persönlichen Beispiel, wie das bei mir war. Wie gesagt, wir bereiten uns gerade vor, nach Istanbul zu gehen. Und das ist jetzt auch nicht so ganz ungefährlich. Und ich habe viele Freunde in Istanbul. Mein bester Freund, den ich seit Jugendtagen kenne, mit dem wir um die Häuser gezogen sind, als wir Teenies waren, die Nächte durchgebracht haben, der wurde im letzten Jahr im Mai von einer kleinen Splitterbombe getroffen. War nichts Großes, hat es noch nicht mal in die deutschen Medien geschafft. Vermutlich eine PKK-Bombe unter einer Brücke, sollte eigentlich Polizisten treffen. Er wartet auf ein Taxi mit drei anderen Leuten und das Ding geht hoch und sein ganzer Rücken ist mit Metallsplittern übersehen. Er sagt, ich bin froh, dass ich noch sehen kann, weil eins ging ganz knapp am Auge vorbei. Und er ruft mich an und sagt, wage es nicht, in dieses Land zu kommen. Du lebst schön und friedlich in deinem Deutschland. Bist du bescheuert, dass du wagst, hierher zu kommen? Du hast Kinder, das ist verantwortungslos. Wisst ihr, was das mit mir gemacht hat? Das hat mich schockiert und voller Angst zurückgelassen. Jetzt, oh, er hat recht. Wie kann ich das nur machen? Das geht ja gar nicht. Leute, was ist unsere Sicherheit? Die Antwort ist, wir haben keine Sicherheit. Unsere Sicherheit ist Gott. Egal, ob ihr hier lebt oder da lebt oder wo auch immer. Und es hat ein bisschen gebraucht und ich habe mich daran erinnert. Gott hat gerüttelt, geschüttelt. Und wir haben gebetet. Ich habe mit meiner Frau darüber geredet. Ich habe gesagt, nee, wir müssen dahin. Das ist das, was Gott möchte, so wo wir wissen, dass er uns hinruft. Und so ist es wahrscheinlich auch bei euch in ganz unterschiedlichen Lebenslagen. Amen.